das war mir irgendwie zu viel Kompromiss oder halt immer so Platten für andere. Und da hat sich, glaube ich, so ein Bewusstsein entwickelt, so für, okay, ich würde gerne einfach mal ein bisschen radikaler nur meinen Kram machen wollen. So. Und
ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir haben unseren ersten Gast hier im Jazzmus-Schnack, der nicht dezidiert mit Jazz zu tun hat, würde ich sagen. Aber wir reden da gleich nochmal drüber. Erstmal herzlich willkommen, Fahrhaut.
Hi, im Jazzclub.
Cool, dass
ich
du da bist.
Ich bin sehr gespannt, was ich jetzt über Jazz erfahren werde.
Die Hörer können das nicht sehen, wir haben ihm extra eine Jazz-Thing-Ausgabe hingelegt.
Mit Will I Am von, nee, das ist gar nicht Will I Am, William Parker.
Will I Am wäre ziemlich forward für ein deutsches Jazzmagazin.
Das stimmt, aber
William Parker ist aber auch ziemlich cool, muss man sagen.
Okay, aber kannst du bitte noch erwähnen, dass es jetzt das Magazin falsch rum hier gelegen hat? Sodass,
das stimmt, das schaut in meine Richtung. Ja.
Fahrhaut, Glückwunsch, dein Song Yakshir, ich glaube, ich spreche ihn richtig aus, hoffentlich.
Yakshir,
Yakshir
bedeutet ein Gedicht.
Ein Gedicht.
Auf Dari.
Hat gerade die 1-Million-Marke auf Spotify überschritten.
Wow.
Hast du eine Flasche aufgemacht?
Das können wir gleich sonst hier machen.
Gerne. Ich habe jetzt so ein paar Stunden babyfrei. Da nehme ich alles an Alkohol, was mir geht.
Aber sag, ist es tatsächlich, ist das was, was dir was bedeutet? Sagst du, 1 Million ist schon cool, das feiere ich? Oder?
Ja, ist doch eine mega gute Zahl. Ja, bei Spotify steht ja immer, so wie oft etwas gehört wurde, kann auch voll irritieren, aber natürlich freue ich mich. So, es bedeutet ja, dass es, ne, das, wahrscheinlich ist es 1 Million Male gehört worden, hoffentlich bewusst. Das liegt nicht in meiner Kontrolle, aber natürlich freut mich das, klar.
Es ist einfach ein Mega-Song. Also ich möchte normalerweise reden, wir hier nicht dezidiert über einen bestimmten Song oder so, aber der, als ich den, ich kannte dich nicht, obwohl Buti Carell, den ich auch kenne, den wir beide kennen, deinen Namen mir dringend ans Herz gelegt hat und gesagt, hör den mal, und ich habe es irgendwie vergessen. Und dann habe ich Yakshir gehört und dachte, Alter, wow, das ist einfach diese Streicher und irgendwie da ist so viel drin in diesen 3:20 oder wie lang der Song ist. Genau, ich will das jetzt gar nicht genau aufdröseln alles mit dir, aber diese Streicher, wo hast du das her und wie hörst du diese Streicher irgendwo und denkst, ah geil, die baue ich in einen Song ein oder?
Ich muss mal überlegen, also komponiert habe ich das eigentlich so in der Zeit, wo wir an einem Stück für Materia gearbeitet haben. Da war es eine von ganz vielen Versionen. Es ist dann aber eine andere Version für ihn geworden. Das hatte ich damals mit dem Produzenten Basasian zusammen dran gearbeitet. Und dann lag das dann halt darum. Später hat es Yesin gehört, der ein Rapper aus Berlin. Und der hat auf dieser Komposition hat er auch zum ersten Mal was drauf aufgenommen. Und ja, ich meine so, ja, cool, kannst du verwenden. Ich möchte mir vorbehalten, vielleicht mache ich da noch mal irgendwas mit draus, so ohne zu wissen, was es werden würde. Es war schon früh irgendwie etwas Besonderes für mich, so ja. diese kleine Komposition. Und als ich dann ein Gedicht auf YouTube entdeckt habe von Amachor Massoud vorgetragen, habe ich das dort reingebaut und da wusste ich, ah, okay, gut, darauf habe ich anscheinend gewartet. Habe es komplett nochmal umgebaut und ja, genau, Yakshir, da spielen verschiedene Leute drauf. Also es sind nicht nur Geige und Bratsche, sondern halt auch noch ganz viele andere Instrumentalisten.
Ja, Wahnsinn, was da alles in 3 Minuten steckt. Schon beeindruckend.
Für meine Verhältnisse und so und jetzt so Hip-Hop-Kontext, wahrscheinlich fast ein bisschen viele Instrumentalisten, aber ja.
Aber es ist ja ein Jazz-Podcast. Wir sind das gewohnt, mit vielen Instrumentalisten zu arbeiten.
Und es ist natürlich diese Frage, nein, die stellen wir jetzt natürlich nicht. Ich weiß nur, dass in unserem allerersten Podcast mit Gast Thomas Bohren haben wir ihn gefragt, ist das noch Jazz, was ihr macht? Und er hat natürlich gesagt, müsst ihr doch wissen, ob das Jazz ist. Und wenn man mich jetzt fragen würde, macht Fahrhaut Jazz, dann würde ich sagen, nein, natürlich nicht in einem traditionellen Verständnis von Jazz, aber in dem Verständnis, was Steffi und ich vielleicht haben von Jazz schon, nämlich in dem Sinne, dass alles extrem musikalisch ineinander fließt. Das ist so eine tolle Collage aus einfach guter Musik. Der Guardian hat gesagt, a gloriously unruly musical collage, also übersetzt eine herrlich widerspenstige Collage. Und das trifft es irgendwie. Da ist total viel auch aus der Geschichte drin, was wahrscheinlich Jazz ist, das Piano in Kischmisch, das ist vielleicht aus dem Jazzclub entliehen oder so, weiß man nicht. Aber für mich ist es deswegen auch irgendwie Jazz, was du machst, Fahrhaut.
Finde ich gut. Ich komme so langsam in das Jazz-Alter. Insofern, ich fühle mich da wohl.
Was heißt das, ab wann ist man reif für den Jazz?
Jazz und Blues beginnt, glaube ich, ab 30.
Als wir dich eingeladen haben, in den Podcast zu kommen, hattest du in einer E-Mail, da musste ich sehr schmunzeln, geschrieben, die Jazzer werden mir immer sympathisch.
Ich habe ein lustiges Verhältnis zu Jazzmusik. Also früh, wo ich mit der Künstlerin, mit der nigerianischen Künstlerin Neka unterwegs gewesen bin, auf Tour, da waren lauter Jazzmusiker in der Band. Nicht, weil ich sie ausgesucht hatte, sondern das kam einfach so. Ihr Bassist ist ein alter Freund von ihr gewesen, so der musste dabei sein und so weiter. Also es waren so lauter Jazzmusiker und ich habe das null gefühlt damals, so vor über 10, 15 Jahren. Und die haben mich damit gequält im Tourbus. Es war eigentlich so Neka und damals noch David Meyer von ehemalig Silly Walks. Wir haben es gar nicht gefeiert. So, das war, wir wollten eher so Reggae- und Hip-Hop-Musik hören. Und dann gab es halt so in der Mehrzahl so dieses Jazzlager, so von den alten Opis, die so halt so ich habe das so als so ziemliches Gedudel so wahrgenommen. Aber die haben halt auch so eine bestimmte Art von Jazz uns aufgezwungen. Da gibt es ja unglaublich viel. Und um mal kurz was Ernstes zu sagen, so für mich ist das so ein Musikgenre, wo ich ganz viel, sehr viel Inspiration rausziehe. Und ich habe schon oft gehört, dass ich irgendwie jazzig Piano spiele, obwohl ich das überhaupt nicht kann, so, aber ich mache da wohl irgendwas nach, so was irgendwie dem Jazz entliehen ist.
Wir wollen dich vorstellen und dazu haben wir einen kompetenten Sprecher. Farhad in 30 Sekunden, Felix bitte.
Farhad wurde 1982 in Afghanistans Hauptstadt Kabul als Farhad Samadzadeh geboren. Bereits als Säugling kam er nach Hamburg. Aufgewachsen im Stadtteil Neuwiedental produzierte er bald Tracks für seine gute Freundin, die Soul-Sängerin Neka. Es folgten Arbeiten für Haiti und Samy Deluxe. Endgültig etablierte er sich im Hip-Hop mit der Produktion von Haftbefehlshit Chabos wissen, wer der Babo ist. In seinem Studio auf St. Pauli bastelt er an Beats für internationale Größen wie Talib Kweli und Nas, aber auch an eigenen Tracks. Sein hochgelobtes Album unter dem Namen Farhad, Kabul Fire Volume 2, ist gerade erschienen.
Farhad, stimmt alles?
Bis auf die Nas-Referenz. Das ist halt nicht für Nas gewesen, sondern für Neka und sie hat Nas gefeatured.
Ah.
War aber trotzdem mega cool für mich. So mit so A Cappella-Falten von Nas so rumschneiden und dann so sagen, so ey, diesen Parten nehmen wir nicht. Und den dann mal am Telefon zu haben. Dann haben wir noch mal kurz im Stadtpark getroffen. Das war auf jeden Fall, ich habe mich sehr geehrt gefühlt.
Ja. Du hast in den 90ern, das war das, was du auch in den 90ern so gehört hast?
Unter anderem, ja. Sehr viel Nas, Illmatic und unendlich viele andere Lieder noch, ja.
Und das Studio haben wir erwähnt. Erst, so wird immer wieder kolportiert, im Keller deiner Eltern. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen professioneller. Oder warst du damals schon? Hast du dir damals schon so richtig alles isoliert und professionell aufgebaut?
Ich hab's damals in dem Waschkeller auf jeden Fall probiert. Und eigentlich ist das Studio, was ich jetzt habe, was in professionelleren Räumen ist, es ist ähnlich aufgebaut wie der Raum damals. So, da steht eine riesen fette Couch, man soll sich, ich mag es gemütlich und es sind eher Instrumente, die da rumstehen, als so viel Mixing-Equipment und so. Also ich hab ein Preamp-Rack, so das war's. Ansonsten ist alles so eher so Instrumente zum Draufhauen und die nehme ich auf und das war's.
Du spielst selber auch die Tasteninstrumente alle, ne?
Genau, das ist alles, was ich spielen kann, Tasteninstrumente.
Das führt jetzt schon wieder direkt aus dem Studio raus, aber gab es mal einen Moment, in dem du auch wirklich nur Live-Musiker werden wolltest, also nur jemand, der nur auf der Bühne steht?
Das war nie wirklich so in Reichweite für mich. Ich bin nicht mit einem Instrument groß geworden und das kam ganz spät erst, wo ich mich dann ans Klavier gesetzt habe und versucht habe, das zu verstehen und mir die Theorie raufzuschaffen und so. Das kam so mit der Zusammenarbeit mit Neka. Mhm.
Über Neka habe ich dich auch kennengelernt. Also weil ich fand Neka immer krasse Stimme, so eine total klar Soul-Sängerin, aber es hat so eine wahnsinnige Tiefe, alles, was sie macht, finde ich. Und da bin ich auf dich gestoßen. Wann ist das erste Album erschienen, das ihr zusammen gemacht habt?
Vor 15 Jahren.
So lange schon.
Ja.
Krass, ja.
Naja, Chabos wissen, der Babo ist, 2008, ne? Also ist auch schon wieder
Nee, ich glaube nicht 2008, sondern ich glaube eher 2013.
Okay, dazwischen irgendwo.
Vielleicht auch 2012. Das, ja, also auf jeden Fall hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ist vor kurzem erst Gold gegangen, ne, wo sich viele gewundert hatten, was ich gar nicht mehr erwartet hatte, weil es für so eine Art von Musik gibt es nicht direkt Radiosupport. Also da ist halt nichts passiert, sondern es waren alles tatsächlich so Käufe und direkte Streams auf das Lied. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Das ist so eine von meinen Trophäen, so, wo ich mich am meisten drüber freue.
Und du stehst auch einfach extrem prominent. Zum Ersten ist es bei Spotify unter deinem Namen. Im Video steht auch direkt dein Name. Also du kriegst nochmal so extra Credit, habe ich das Gefühl, oder?
Okay, im Spotify-Profil ist es, weil ich dann nochmal zusätzlich einen Remix gemacht habe, wo Luciano, Enno und noch andere Künstler mit drauf sind. Und auf, was sagtest du, auf YouTube?
Ich glaube, auf YouTube steht auch Produced by Farhad. Also ich weiß nicht, ob
das ist halt super an Hip-Hop-Musik, so dass da, weißt du, so, da bekommen Produzenten hier und da mal so extra, wie sagt man,
Credit.
Sichtbarkeit. Credit. Ja, genau.
Ja, aber das ist auch so wichtig. Ich meine, im Jazz ist es wahrscheinlich ein bisschen seltener, dass mit Produzenten immer gearbeitet wird. Ich meine, bei ECM weiß man das, dass ja Manfred Eicher immer selber produziert. Aber sonst sind ja im Jazz Produzenten jetzt nicht so gang und gäbe. Viele Künstler machen das lange einfach auch selber. Ich war auch auf deinem Spotify-Account vor ein paar Tagen und habe dann auch eben zuerst Tabus Wissen, wer der Babo ist, gehört. Und dann ging direkt Kabul Fire Volume 2, kam, glaube ich, direkt danach der nächste Song. Deswegen würde ich gerne kurz zu dem Album.
Auf jeden Fall. Ich könnte die ganze Zeit, ich könnte 2 Stunden über das Album reden.
Jan ist voll der Fan. Er schickt mir auch die ganze Zeit Nachrichten wegen deinem Album.
Danke,
aber es stimmt auch. Ich habe das gehört. Also es hat mich auch so total gepackt. Ich finde, irgendwie, ich habe mich gefragt, ob es da irgendwelche, es hatte für mich auch so filmmusikalische Elemente. Also ich finde, es hat ganz starke Bilder. Und da habe ich mich eben gefragt, was so deine Inspirationen waren zu dem, entweder zu dem ganzen Album oder zu, weiß ich gerne, auch zu einzelnen Songs. Aber es hat für mich so Bilder hervorgerufen und es hatte für mich so Filmelemente irgendwie.
Ja, das freut mich, dass da direkt was entstanden ist so bei dir, weil ich höre Musik ähnlich, also wenn Bilder entstehen, so dann connecte ich mit der Musik und wenn ich nicht mit Musik connecte, so dann interessiert sie mich auch nicht weiter, also insofern schon mal cool. Also es gab ja den Titel, es gab ja Cabo Fire Volume 1, das war vor einigen Jahren und ich hatte eigentlich gar nicht so richtig so die Lust, so den zweiten Teil zu machen, aber ich wusste, das schulde ich so ein paar Leuten, meinem Label, so weil da passieren so lauter Newcomer-Sachen nur und da es schon mal Cabo Fire Volume 1 gegeben hat, so, es hat sich einfach angeboten und das habe ich immer so vor mich weggeschoben, weil das wie so eine Hausaufgabe sich so angefühlt hat. Und ja, aber den Titel gab es schon mal und deswegen habe ich geguckt, dass da nochmal Bezug hergestellt wird zu der Stadt, in der ich dann auch geboren bin. Und ja, das wurde einfach so zum Anlass, dass ich mal schaue, was geht in Afghanistan. Und
du warst seit deiner Geburt nicht mehr da, habe ich gelesen.
Genau, ich bin dann einfach über YouTube, habe ich mich nach Afghanistan begeben, nach Kabul und habe geschaut, was geht da so. Und habe dann irgendwann so im Laufe des Prozesses gemerkt, so ich gucke am liebsten Filme aus Afghanistan, weil ich Nachrichten nicht gucken möchte. Und ja, so alles an Literatur und so Informationen, Fakten so über das Aktuelle und die letzten 40 Jahre ist halt, es zieht einen eher runter und ich fand den Weg über Filmemacher irgendwie, es hat mich mehr angesprochen und ich dachte so, hey, vielleicht, was geht da? So, ich habe mich informiert und habe nicht allzu viel erwartet, weil alles, was ich an Filmen bisher so gesehen hatte, das war nicht immer so meins und bin überrascht worden, was ich da so gefunden habe. Es ist insbesondere ein Filmemacher gewesen, sein Name ist Siddiq Barmak und das ist so eine Person, so die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der hat ein Werk geschaffen, nämlich Opium War aus 2008, was mir so einen richtigen Boost gegeben hat. So, ich hatte wirklich Lust bekommen. Also ich werde niemals auf seinem Level performen. So, der ist wirklich überkrass. Aber ich habe halt gesehen, okay, in Afghanistan gibt's anscheinend Leute, die haben einen ähnlichen Geschmack. Ich habe mich da irgendwie gut aufgehoben gefühlt. So, ich dachte, wenn ich das dem versuche gleich zu tun, in Musikform, dann eine gute Inspiration. Genau, und ich habe viele Filme geschaut und ich habe dann später auch mit ihm connected, auch total verrückt, dass das überhaupt klar ging und haben uns ausgetauscht und ja, top.
Also ist es ja sogar ein bisschen Filmmusik, die du hinterher
Also ich
geschrieben
ich habe ich hab hauptsächlich Filme gesampelt in diesem Film. Und das sind auch alles alte Werke gewesen, wo ich nichts von wusste. Und ich habe darin dann auch so ein bisschen so einen Weg gesehen, also abgesehen davon, dass ich voll davon profitiere und die mir so Song-Ideen geben, so Schnipsel, die ich dann raushacke aus Film, dass Leute vielleicht neugierig werden könnten, die genau wie ich all das gar nicht kannten.
Ja.
Und es hat mich sehr gefreut, so wenn ich jetzt so mit Journalisten spreche aus Australien oder in UK und die dann aufgrund meiner Platte dann die Filme abchecken und die sehen und dann ähnlich wie ich dann erstaunt sind, so dass das so eine Hardcore-Qualität auch aus Afghanistan kommen kann, rechnet man nicht mit. Ne?
Ja.
Das stimmt. Das ist ja auch wichtig, dass sowas gesagt wird und dass die Leute sowas erfahren, weil eben alles, was bei uns leider in Bezug auf Afghanistan meistens in der Presse ist, ist ja eine völlig andere Geschichte. Und im Moment ganz viel Gewalt, ganz viel Krieg, ganz viel Flucht. Und umso wichtiger, dass man auch eine andere Geschichte erzählt, die ja leider zum Teil überdeckt ist, aber die ja trotzdem da ist. Deswegen ist es wichtig, da bist du ja auch dann sowas wie ein Botschafter dafür. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dich das auch ein Stück weit irgendwie zerreißt, dass du weißt, dass ein Teil von deiner Identität da irgendwie dort ist und irgendwie eher in Unfrieden.
Das ist schon mein ganzes Leben so. Und ja, ich versuche so meinen kleinen Teil zu beizutragen. Und der ist auf jeden Fall nicht kriegerisch, sondern soll einfach nur ein positiver Afghanistan-Kontext geschaffen werden.
Hast du ein Bild oder einen Menschen oder einen Sound vor Augen, wenn du an Afghanistan denkst? Gibt es da eine konkrete Assoziation?
Am liebsten sind mir eigentlich, also ich suche nach Samples, nach interessanten Sounds seit gefühlten 20 Jahren. Und am liebsten sind mir so Schätze, wo ich mir dann einbilde, so die hab nur ich gehört und ich bin der einzige Mensch aus der Hip-Hop-Welt, der das jetzt gehört hat und ich kann diese Sekunde rausschneiden und daraus was Neues bauen und Feldaufnahmen oder so nicht professionelle Aufnahmen aus irgendwelchen Dörfern oder sowas, das sind mir eigentlich die liebsten, so da schaue ich gern, also es muss gar nicht professionell produzierte Musik sein.
Absolut nicht. Und ich glaube, irgendwer, ich weiß nicht, ob es irgendwer geschrieben hat oder ob das jetzt meine eigene Kreation ist, dass du quasi der deutsche Fortet bist. Fortet auch so eine Art hypnotische Art hat, so Loops zu erschaffen aus so kleinen Sounds, so kleinen Glocken und Mini-Sounds und wie du sagst, eine Sekunde. Und es wird so hypnotisch und es gibt so einen Flow. Das ist irgendwie was ganz Besonderes, was ich auch im deutschen Hip-Hop oder im großen, wie auch immer man das nennt, World, Beat, Soul, Elektronik, selten gehört habe. Das finde ich echt bemerkenswert in der Platte Kabul Fire.
Ja, top, danke. Also das ist auch so eine Methode, wie man überhaupt noch neue Klänge irgendwie kreieren kann, die man halt nicht schon 5 Milliarden Male gehört hat. Ne? So neu komponieren geht ja gar nicht. Ja. Sounddesign wird jetzt einfach viel wichtiger, so um neues, aufregendes Zeug zu kreieren. Also ich bin auch schon mal nach einem dritten Teil von Kabul Fire gefragt worden und ich weiß gar nicht, ob ich einen mache. Also ich muss erstmal etwas bauen, sodass ich denke, okay, das hat jetzt einen Grund, dass ich das überhaupt veröffentliche.
Was ist mit Hamburg Fire? Wäre das eine Möglichkeit?
Hamburg Fire. Wenn du da eine Idee zu hast, sehr gerne.
Ich weiß, es wäre jetzt natürlich ein bisschen dumm und Klischee, einfach irgendwie so ein tutendes Horn vom Schiff zu nehmen, aber es gibt bestimmt coole Sounds in Hamburg.
Hamburger mit Sicherheit. Filme. Mit Sicherheit. Also es gibt aus jedem Land, aus jeder Region gibt es interessante Klänge. Aus Afghanistan, da denkt man natürlich nur an Bomben. Aber ich finde, auf der Hälfte der Platte gefühlt ist es so, dass ich Sachen aus Afghanistan gesampelt habe. Und das ist so ein bisschen so der Beweis, ey, auch aus dem Land kann man interessantes Zeug ziehen.
Ja, ich habe gelesen, dass du einen Benefit-Sampler zusammengestellt hast und da wurde Geld gesammelt für eine afghanische Schule.
Genau, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Initiative ergriffen habe, um sowas ins Leben zu rufen. 2017 war das. Genau, ich habe einfach an den G20 gedacht. Ich so, okay, ja stimmt, das passiert ja in ein paar Monaten. Hatte sehr viele negative Gefühle dafür. Und im nächsten Moment dachte ich so, okay gut, was könnte ich auf dem Label mal machen? So, ja, vielleicht ein Sampler. Ich so, okay gut, vielleicht versammle ich 20 Produzenten, die auch so einen Elite-Tisch irgendwie bilden. Und wenn die zusammenkommen, machen die aber uneigennützig, stellen die Musik zur Verfügung und alles, was an Kohle bei rumkommt, wird für etwas Positives aufgewendet. Und das war so meine kleine Gegenveranstaltung.
Sehr gut.
Da haben wir dann auch auf Millantor Gallery haben wir dann so einen Stand aufgebaut, wo ein Rap-Contest dann ins Leben gerufen wurde. Und wir haben letztendlich ein paar Kohlen eingesammelt. Und ich war halt in der guten Situation, dass ich Freunde von mir betreiben halt die Organisation Visions for Children. Und die gehen nicht nur nach Afghanistan, sondern auch nach Uganda und bauen da Schulen. Mehr Halal geht doch eigentlich nicht. Also,
ja. Finde ich toll, weil ich finde wirklich, dass man jede Reichweite, die man da hat und alles, was man unterstützen kann, dass man das machen sollte. Und also ich finde es schon wichtig, dass Produzenten, Musiker, dass man sich auch, wenn es geht, irgendwie politisch betätigt oder halt Aussagen macht. Und auch wenn man Geld für was sammelt, ist das ja auch eine politische Aussage, dass man darauf aufmerksam macht, dass da was gemacht werden muss. Das finde ich sehr wichtig.
Ja, und so, ich fand auch so schön, dass auf dem Sampler sind unbekannte Produzenten, aber auch sehr bekannte Produzenten. Basasian, Desu, Kitschkrieg. Und bei niemandem war es so, ja, ich überlege mir mal. So, alle haben sich gefreut, ja, und haben gesagt, ey, ich bin sofort dabei und normal. Und das ist ja so, dass eigentlich will jeder helfen. So, ja. Aber manchmal braucht es einfach nur eine Person, die sagt, so, ey, komm, was machen? Und dann sind sofort alle dabei.
Ja.
Ja, und an der Stelle möchte ich nochmal Oke Göttlich danken. Der hat das Projekt auf jeden Fall super unterstützt.
Der FC St. Pauli-Präsident, genau.
Genau, nicht nur dadurch, dass er die Veröffentlichung unterstützt hat, sondern auch nochmal privat gut gespendet hat. Toller Typ.
Ja, super Sache. Passt auch einfach zum St. Pauli-Spirit. Und du hast ja dein Studio auch quasi einen Steinwurf davon entfernt.
Ja.
Und das bringt uns perfekt zurück zu dem Studio, wo wir kurz ausgestiegen sind, aus der Waschküche im elterlichen Hause. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung. Das heißt, du hast einfach gesagt so, ey, ich nehme jetzt den Keller, baue den um. Und deine Eltern haben gesagt, ja, okay, mach mal.
Ja, ich musste das mit den anderen Nachbarn auch abchecken. Ja, wir hatten da, ich weiß nicht wieso, aber ganz viele Kellerräume zur Verfügung. Also standen leer oder wurden nicht benutzt. Keine Ahnung, die Konstruktion gab das einfach her. Und ja, da war ich ein paar Jahre drin. Hab mit meinem Kumpel Masco aus derselben Gegend viel gearbeitet und hab Leute eingeladen, mit denen Musik gemacht. Und da ist auch die erste Neka-Platte entstanden. Mhm. Zur Hälfte auf einer MPC produziert, so was aus heutiger Sicht. Obwohl, wieso nicht?
Ja. Was ist das, eine MPC?
MPC ist so ein Kult-Sampler von Arkai. Haben sehr viele Produzentenlegenden mitgearbeitet. So, das ist so, wenn du so Produzentenhandbuchmäßig mal schaust, so, okay, wie fange ich an, Beats zu bauen, dann fällt ganz schnell SP12 oder die MPC, ist so ein Sampler aus vergangenen Zeiten, das ja aussieht wie so ein scheiß Faxgerät oder so. aber mit so Pads und ja, sehr limitiert bist du da in deinen Möglichkeiten, aber du samplest halt viel. Und ja.
Hey, auch ein Faxgerät hat Qualitäten.
Manchmal noch.
Ich habe, weiß ich nicht, wann ich zuletzt gefaxt habe. Aber ich möchte an die Beats anknüpfen. Ich glaube, der Claim deines Labels Kabul Fire Music ist: We release music approved by Beat Addicts. Was ist denn das eigentlich, ein Beatsüchtiger?
Oh, gute Frage.
Was also macht der den ganzen Tag?
Der ist auf der Suche. Na, wie ich eben schon sagte, so ich sehe da jetzt ein Saxophon stehen und gucke immer, wo kann man tolle Sounds herbekommen, so, weil ich anders komponiere wie ein klassischer, was auch immer, Musiker. Ich finde es sehr spannend. Es kann eine Millisekunde sein, die ich irgendwo finde und das haue ich dann in Sampler, ob virtuell oder ein echter Sampler. Also mittlerweile benutze ich eher virtuelle Sampler und kann halt mit Sounds, die ich irgendwo finde, neu komponieren. Ich finde, ja, also deine Frage war, was machen
Beatsüchtiger?
Beatsüchtiger, ja.
Wahrscheinlich genau das.
Ja, genau. Ich gucke mal, ey, was kann man daraus bauen?
Aber hörst du auch Beats im Alltag? Du hörst irgendwie einen Zug vorbeifahren oder sowas und hörst einen Beat oder?
Ich glaube, ich finde ganz schnell rein in Musik, so indem ich in Loops denke. Wir können aus allen möglichen hier Musik machen. Also wenn wir uns eine halbe Stunde Zeit nehmen würden und ich hätte einen Laptop, dann könnten wir drei uns gleich überlegen, so wie machen wir aus einem Kugelschreiber ein Glas Wasser, ein Cappuccino und was auch immer hier irgendwie Sound machen kann. So, wir haben hier gerade, ist das so ein Field Recorder? Das ist alles, was du brauchst.
Ja.
Und wer weiß, was du daraus alles bauen kannst.
Ja.
Das sind halt so andere Wege, wie man neue Musik komponieren kann.
Ja.
Und ein Beat-Addict, ein Beatsüchtiger. Ja, keine Ahnung, ey. So ein bisschen, wie kann man Dinge verwerten?
Ja.
Was du gerade erzählt hast, hat für mich auch ganz viel mit Improvisation zu tun. Eben gerade, wenn du sagst, ey, lass mal Sachen zusammensuchen,
guter Punkt,
aus
ja.
denen man irgendwie was Neues bauen kann, die man irgendwie neu zusammensetzen kann. Und das ist ja auch nichts anderes, als irgendwie zu improvisieren. Finde ich gut. Wie wichtig ist Hamburg für dich bei dem Ganzen? Hattest du dir jemals überlegt, aus Hamburg wegzugehen? War das mal eine Option? Oder
ich habe noch nie woanders gelebt. Und bereue ich auch voll, dass ich nicht mal woanders, so von mir aus auch ein halbes Jahr in Berlin, habe ich nie gemacht. Ich habe schon immer hier gelebt. Also hier in Hamburg sind wir dann irgendwann angekommen und seitdem war ich vielleicht mal einen Monat irgendwo anders. Gelebt habe ich nirgendwo anders. Im Süden von Hamburg.
Nur Wiedental habe ich gehört. Wie ist es da so? Ich kenne es gar nicht, glaube ich.
Ja, muss man auch. Also, wenn du da nicht lebst oder Freunde oder Verwandte dort hast, dann gibt es da nicht viele Gründe, dorthin zu gehen. Wie es dort ist, relativ trist, passiert nicht viel. Genau, aber da bin ich groß geworden.
Die Hamburger Berge sind nah, kannst du schön spazieren gehen.
Ja, genau. Also, wenn du 10 Minuten fährst, so, dann ist es nicht mehr Stadtrand, Ghetto, sondern kann es auch voll schön werden. Mich hat es aber schon relativ schnell so in die Stadt gezogen, so, weil hier waren die coolen Plattenläden, hier sind Sachen passiert so, und in Neuwiedental nicht so sehr.
Okay, du warst so richtig Crate Digger auch, ja? Du hast so richtig nach bestimmten Platten gesucht?
Ja, ich war schon früh in der, irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass in der Sternschanze, da habe ich noch damals in Neuwiedental gewohnt, in der Sternschanze waren so lauter Secondhand-Plattenläden, da habe ich immer so Touren gemacht, so damals noch Scratch Records, Sardos und so ein paar andere Läden. Die habe ich immer nach und nach so abgeklappert wo und auch ganz oft ganz alleine, ne, und habe geschaut, was kann ich da so finden. Ich hatte anfangs nicht so viel Geld, sondern musste man sich ganz genau überlegen, wo man was findet. Ja, als die Schanze noch ganz anders ausgesehen hat, da war ich schon unterwegs auf der Suche nach den heißen Samples.
Du hast ein alter Ego irgendwann geschaffen.
Fuchi,
was hat es damit denn auf sich oder wie kam dein Bedürfnis danach?
Ich war Fuchi, da gab es so ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich bin in den USA gewesen und habe versucht, dort zu connecten, habe bei Labels gesessen, habe den Musik vorgespielt. Da ist es nicht so gewesen wie hier, so da, die kannten mich überhaupt nicht. So, da fängt man so mäßig wie von vorne an, so Klinken putzen und so, ja. Das so sich vorstellen und so. Und dann habe ich mal irgendwie bemerkt, wenn ich Musik vorspiele, die ich so produziert habe, so richtig, so ganz komplett feiere ich das eigentlich gar nicht. Also es sind immer so Platten, die ich für Leute gemacht habe. Und dann, ich glaube, ich hatte es so ein bisschen über, so dass ich so Bandaufnahmen mit Hip-Hop-Musik gemischt habe. Mhm. Und das war mir irgendwie zu viel Kompromiss. Oder halt immer so Platten für andere. Und da hat sich, glaube ich, so ein Bewusstsein entwickelt, so für, okay, ich würde gerne einfach mal ein bisschen radikaler nur meinen Kram machen wollen. So. Und habe mich irgendwann eingeschlossen im Studio, habe niemandem davon erzählt, dass ich jetzt einfach mal Musik mache für mich und ich hab mich da so selber therapiert. Und das war mal voll nötig. Und das ist, irgendwann hatte ich dann so ein paar Lieder und dachte so, ey, das passt irgendwie alles so zusammen und das möchte ich rausbringen. Das fand ich gut genug, dass ich das auch anderen Leuten zeigen wollte. Und da habe ich so ein paar so Blindtests gemacht. Ich habe das so Leuten vorgespielt, ohne dass ich gesagt habe, dass es Musik von mir ist. Und die fanden es voll cool. Ich so, ah, okay, gut. Das ist official genug, raus damit. Und ja, genau. Und da ging es so ein bisschen wilder zu und ich wollte nicht, dass es mit irgendwas anderem, was ich vorher produziert habe, in Verbindung gebracht wird. Das ist jetzt nicht Max Herre, das ist nicht Fanta 4, das ist nicht Neka oder was auch immer, das ist etwas so für sich und keine Ahnung, wie das kam, so dass ich dann auch irgendwann mir einen Charakter dafür überlegt habe. So, das war, ich habe sehr viel Gorillaz natürlich gehört und wahrscheinlich von dort auch inspiriert oder Mr. Oizo oder Wezo, wie man den auch ausspricht, weiß ich nicht. Fand ich immer sehr, sehr interessant und da habe ich mir mit einem Kumpel zusammen, hat mich da ausgetauscht und ja, so ist dann Fuchi entstanden, so diese kleine, lustige Figur und habe mich da so sehr künstlerisch ausgelebt, so was zeitmäßig und kohlemäßig ein Desaster gewesen ist, weil ich da ewig lange dran gesessen habe, aber habe da auf jeden Fall viel bei gelernt. Und mich da ausgetobt.
Ja, und Fuchi ist ja, steht für Fuchur aus der unendlichen Geschichte, der weiße Drache.
Ja, ist korrekt. Ein Kumpel von mir hat mich mal Fuchur genannt. Und ich musste überlegen, ich kenne den Namen noch irgendwoher. Und dann, ja.
Du musst sagen, du bist noch nicht ergraut, du bist noch nicht weiß. Also ich sehe jetzt optisch da nicht so viele Ähnlichkeiten. Vielleicht charaktermäßig?
Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber ich fühle mich sehr alt.
An old soul, wie man so schön sagt, eine alte Seele. Du hast mal gesagt, du magst deine eigene Stimme nicht hören.
Ja, das tut mir auch leid für jeden, der sich das jetzt anhört.
Also du
ich finde es grauenvoll.
Du könntest nicht mal, ich meine, du kannst ja alles machen. Du kannst ja eine Stimme ja pitchen, du könntest ja.
Das habe ich auch schon gemacht.
Hast du schon gemacht, ne?
Ja, es war dann immer ein Problem, wo ich dann, also wenn ich eine Melodie im Kopf hatte und die dann aufgenommen habe, habe ich immer ganz schnell die verfremdet, sodass ich damit dann arbeiten konnte. Nee, meine Stimme ist, finde ich, fürchterlich. Ich weiß, es geht vielen so. Aber ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der seine eigene Stimme so schlimm findet wie ich selber. Die Art zu reden, aber ich habe jetzt auch erfahren, dass ich anscheinend so ein bisschen lisple. So, das finde ich auch fürchterlich. Ich habe auch
echt?
So ein.
Tue ich auch.
Haben wir was gemeinsam?
Ich höre das manchmal, dass ich so einen nordischen Akzent auch so ein bisschen habe. Ich mag Akzente bis auf den hessischen. Alle komplett nicht.
Wollte ich gerade sagen, ich habe gestern auf YouTube, ich glaube bei UFM, hast du ein Interview gegeben, in dem du auch sagst, Hessisch ist der beste Akzent, den es gibt.
Das ist der einzige, den ich akzeptiere.
Ich denke da gleich an Rödelheim-Hartreim-Projekt. Hatten die einen hessischen Akzent? Ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und habe ich von Anfang an, Moses habe ich von Anfang an cool gefunden.
Ja.
Ich bin eh so mit Frankfurt und Rap-Musik. Das ist so wahrscheinlich so am ehesten so die Stadt, wo ich die Musik feiere. Hat mich wohl schon früh geprägt. Ne?
Sind wir schon bereit für unsere Instrumentenfrage, Steffi?
Ich bin heute auf jeden Fall darauf vorbereitet.
Du bist auch gerade, ich schon wieder nicht. Es ist unglaublich. Es ist jedes Mal wieder so wie Weihnachten. Komisch, habe ich gar nicht mit gerechnet. Bitte, Steffi, fang du an und
du
erklär,
musst erstmal die Frage. Achso, ich muss die Frage, ich muss heute erklären. Im Rahmen dieses Podcasts stellen wir jedem Gast die Frage, welches Instrument er ist. Und man kann dabei auch jeden Tag ein anderes Instrument sein. Also ob man sich gerade im Moment nach einem bestimmten Klang fühlt oder so. Und diese Frage stellen wir heute. Und nachdem du gerade zum ersten Mal davon hörst, beantworte ich sie zuerst selbst. Und ich bin heute ein Glockenspiel.
Ach, schön.
Ich dachte, ich bin heute mal was anderes. Und irgendwie heute ist so ein bisschen frühlingshaft. Das Fenster ist auf. Es ist so ein bisschen. Und ich fühle mich heute nach sowas Fröhlichem.
Aber so ein Glockenspiel, was so hängt an der Decke, so wie so ein, wie darf ich mir das jetzt optisch?
Nee, schon eher das aus der Orff-Gruppe.
Ach Gott, wie sieht das nochmal aus? Muss ich gerade überlegen.
Wo man mit Glöppeln drauf spielt.
Also okay, so ein kleines.
Ja, sowas, was so ein bisschen flirrt und glitzert.
Flirrt und glitzert, das ist schön, das gefällt mir. Faud, ich hoffe, du hast schon was. Ich muss nämlich immer noch nachdenken. Weißt du, hast du ein Instrument, nach dem du dich gerade fühlst?
Ja, also ich hab ja auch systematische Musikwissenschaften studiert, deswegen, ich hatte auch mal Instrumentenkunde, deswegen sollte ich auch, kram ich da gerade so ein bisschen rum, ob es ein historisches Instrument gibt, sowas, was jetzt irgendwie, heute fühle ich mich so ein bisschen, ich bin schon sehr, sehr lange wach und habe ein bisschen Kopfdröhnung, vielleicht irgendwie so eine Orchesterpauke, ja, genau.
Cool, hatten wir noch nicht. Finde ich gut. So richtig.
Die brauche ich. Also irgendwie fühle ich mich danach, als müsste ich mir mal gegen den Kopf hauen.
Geil. Da habe ich gleich die Assoziation Elbphilharmonie, wo diese Pauken natürlich schön hallen in dem großen Konzertsaal.
Hammer, ja.
Und da denke ich daran an das Konzert, was ich mal gesehen habe, von dem britischen Pianisten und Organisten Kit Downs. Der hat auf der Orgel der Elbphilharmonie gespielt, nachts um 12, auch beim Elb Jazz Festival vor ein paar Jahren. Und das war so, dieser Sound. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bin, dieses Instrument. Ich bin es jetzt einfach mal, weil das ist ein bisschen zu krass. Also mir ist eigentlich ein bisschen zu krass, jetzt dieses Instrument zu sein. Aber das, wenn du körperlich diese Erfahrung hast, ne, wie in einem Techno-Club oder so, wo du die Beats spürst, aber wenn du spürst, wie diese ganze Elbphilharmonie gefühlt bebt aufgrund dieses Orgelklanges, das ist eine krasse Erfahrung gewesen. Also sehr
beeindruckend. Da wäre ich auch jetzt dabei. Da würde ich jetzt gerne ran auch.
Ja, das wäre doch auch was zu samplen, wobei, ja.
Nee, einfach auf der spielen.
Einfach so ein bisschen.
Ja, sollte jeder mal dürfen,
ne?
In die Elbphilharmonie.
Und absolut, auf der Orgel spielen?
Jeder einzeln reingelassen,
ja.
Jetzt in Corona-Zeiten umso besser.
Ja, voll. Also eigentlich schuldet es die Elbphilharmonie jedem Hamburger Bürger.
Wegen der Kosten
und irgendwie, ich bin selber nur zweimal da gewesen, Aber ne, also ich bin auch, ich kenne Leute in der Musik und dann bin ich mal eingeladen worden. Aber ich bezweifle das.
Warst du da bei klassischen Konzerten oder was hast du da gehört?
Ein klassisches Konzert und einmal bin ich da einfach nur rein und war da oben im Bistro und wurde da so rumgeführt. Mhm. Aber ja, oder seht ihr das anders? Jeder sollte da mal rein. Ich meine, es ist ja ein heftiges Gebäude.
Aber es dürfen auch alle rein. Es gibt ja Veranstaltungen für Kinder. Es gab gerade am Anfang kostenlose Veranstaltungen. Die Tickets waren
Ich meine, eine persönliche weg. Einladung. Also per Brief sollte jedem Haushalt mal, mal die ganze Familie eingeladen werden. Und dann kriegen die von mir aus 10 Minuten oder so.
Genau, richtig, oder so.
Und können dort natürlich beaufsichtigt so an die Instrumente ran.
Das wäre echt cool.
Nicht nur so zeigen, sondern so, die dürfen da auch mal ran.
Der Instrumentenkreisel, den wir aus der Musikschule von früher kennen.
Was ist das? Instrumentenkreisel in der Schule?
In der Musikschule gab es doch früher so einen Instrumentenkreisel. Wenn man als Kind Musikunterricht bekommen wollte oder sollte und aber nicht wusste, an welchem Instrument, und dann konnte man halt im Kreis gehen und verschiedene Instrumente ausprobieren.
Hätte ich sehr gern gehabt. Also ich muss sagen, der Musikunterricht hat auf jeden Fall gut versagt bei uns. Ich war so, nee. Und jetzt denke ich nur an Musik.
Ja, 23 Stunden am Tag hast du mal gesagt.
Ja, so viel Zeit mir gerade bleibt, ja.
Aber sie hat ihren Weg zu dir gefunden, die Musik.
Ja, wir bedauern es, dass du dir nicht ein Jazzinstrument ausgesucht hast. Die Pauke ist ja dann doch eher, kann man auch im Jazz einsetzen, aber
why not?
Kreativ eingesetzt.
Ja, kreativ kann man sie überall einsetzen.
Ja, aber ich denke, heutzutage, wo halt schon so unglaublich viel gute Musik kreiert wurde, da muss man Dinge neu erfinden, weil sonst kann man es auch lassen, weil ich finde, es gibt doch schon so viele gute Musik. Ne? Dann, wenn einem nichts Tolles einfällt, dann kann man. Ja, absolut. Nee, das klingt jetzt. Nee, das formuliere ich jetzt nicht zu Ende.
Ja, genau, das reicht ja auch der Gedanke dahinter, dass man quasi versucht, was weiterzuentwickeln und was Neues zu machen. Wenn man absichtlich immer Sachen wiederholt, die schon gesagt wurden sind, ist es natürlich irgendwann uninteressant. Und deswegen, wenn man allein für sich den Anspruch hat, dass man noch was anderes dahinter fühlt und es irgendwie voranbringen will, das ist auch, finde ich, das Beste, um Musik zu machen.
Ja. Fahrhaut, wir freuen uns auf die Pauken-Samples auf dem nächsten Album.
Und Volume ich werde mir 3, den Film angucken, von dem du erzählt hast.
Opium War,
ja.
Das ist ein unglaublicher Film. Ja, jede Sekunde feiere ich zu Tode an Opium War.
Genau, Sidik Barmak heißt der Filmemacher, richtig?
Genau, Sidik Barmak, Opium War, Osama und dann noch so an. Der ist nicht nur als Regisseur aktiv gewesen, sondern auch als Produzent. Und dann immer, wenn er involviert war, da war irgendwie was Besonderes.
Ja, aber so ähnlich ging es mir, als ich deine Diskografie ausgecheckt habe. Ich meine, ich bin wirklich kein Hip-Hop-Experte. Ich mag gerne Oldschool-Rap. Ich höre wahnsinnig gerne De La Soul, Arrested Development und so weiter und so fort. Aber so Hip-Hop der letzten 20 Jahre, keine Ahnung. Aber dann denke ich so, stimmt, Fornica, Fanta 4, hast du mitgemacht? Fand ich ein mega Album. Also es war, glaube ich, das letzte Fanta 4-Album, was ich von vorne bis hinten gehört habe. So, mega gut. Und natürlich Talib Kweli und Nas und so. Einfach so die Namen, das klingelt gleich bei mir. Denke ich, okay, der Typ macht irgendwie die Beats, glaube ich, die ich mag.
Hammer, danke.
Ja, und wir freuen uns vor allem auf Hamburg Fire dann in 7 Jahren oder so. Das braucht ja immer ein bisschen.
Coming soon, ja.
Coming soon. Fahrhaut, vielen Dank.
Schön, dass
ich habe zu danken. Hey, Killer.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.